Woran erkennt man schlechte Berater? Dass sie Frankfurt-München-Economy fliegen. So ungefähr funktioniert die Welt von Hedgefonds Henning. Memes über Banker, Berater, Finance Bros. Auf den ersten Blick Spott- und Insiderwitz. Auf den zweiten Blick einer der größten Finanz- und Wirtschaftskanäle auf Social Media für eine Generation, die klassische Unternehmenskommunikation oft gar nicht mehr erreicht. Hinter dem Account steckt Niklas Schwab. Was als Zeitvertreib in der Klausurenphase angefangen hat, ist heute ein Medienunternehmen mit Newsletter, Insta, YouTube und eigenem Printmagazin. Und genau da wird es interessant. Denn die meisten Unternehmen machen Social Media längst professionell mit Teams, Prozessen und klaren Strategien. Und trotzdem bleibt die Sichtbarkeit oft überschaubar. Warum ist das so? Wir sprechen über Sichtbarkeit, über Vertrauen und über die Rückkehr der Personenmarke. Also zurück zu Unternehmen mit Namen und Gesichtern. Nur diesmal auf LinkedIn, Instagram und YouTube. Und noch ein Hinweis vorab. Niklas Schwab denkt und spricht schnell und er denkt laut. Also dranbleiben, diese halbe Stunde ist dicht. Willkommen bei Goldelse mit Hedgefonds Henning. Los geht's.
Wer ist Hedgefonds Henning und was treibst du da eigentlich?
Ja, also wenn man es ganz grob zusammenfassen will, Hedgefonds Henning ist ein, also ist es nur ein Instagram-Account, wir haben noch andere Accounts, die heißen dann anders. Aber Hedgefonds Henning ist ein Instagram-Account für Wirtschafts-Infotainment, für ja, Young Professionals der Gen Z und Gen Y. Also irgendwie alle zwischen 20 und 35, die BWL studieren oder studiert haben. Gerade irgendwie Banker, Berater, Startup, Private Equity etc. In den üblichen, ich sag mal, BWL-Branchen rumtouren. Ja, das ist entstanden eigentlich aus Langeweile in der Klausurenphase, als reine Meme-Seite. Also ich saß da, hätte eigentlich für Klausuren lernen müssen, aber wie das dann so ist, dann war Corona, einem war langweilig und dann hat man halt eher seine Zeit auf Social Media verbracht und habe mich dann eigentlich lustig gemacht über mich selber, meine Freundesgruppe oder halt die gewissen Charaktere, die man halt dann in so einem BWL-Studium kennenlernt. Und das wurde dann immer größer und ist dann irgendwann ja schon quasi explodiert. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast, man könnte schon fast sagen, irgendwie eine Media Company, halt für eben diese Nische an jungen, young Professionals. Ne? Genau, und das machen wir, das mache ich. Wir sind aber auch mehrere Leute, genau.
Ja, so ich glaube, so habe ich dich auch, als ich mich natürlich ein bisschen schlau rein und angeguckt und Accounts, nehme ich dich eigentlich auch mehr als Medienunternehmer mittlerweile wahr, weil wenn ich das richtig zusammenfasse, also der Nukleus, wo alles angefangen hat, ist der Instagram-Account.
Genau,
du hast natürlich eine private LinkedIn-Page, wo du nochmal ganz anders kommunizierst. Ihr habt eure Webseite, Hedgefonds Henning, wo es einen Merch-Shop gibt und jetzt auch noch gar nicht so lange gibt es sogar ein Printmagazin, was
genau,
ziemlich crazy
wirklich
ist.
Wirklich seit Januar.
Hyper. Ziemlich crazy, wir machen ja auch ein Magazin, Print, ich weiß, Print ist, das ist nochmal ein anderer Schuh, ne?
Auf jeden Fall, das ist auch echt so random entstanden, also ich meine, daneben, wir haben halt Instagram, YouTube, das ist bei uns halt vom
Öffentlich-Rechtlichen,
genau.
Ich hab vergessen.
Dann haben wir halt noch einen technischen Newsletter und eigentlich aus dem Newsletter ist das entstanden, weil immer wenn ich reise, habe ich mir so Magazine gekauft im Flieger oder so. Und dann ist mir
obwohl du ganz kurz, das muss ich kurz fragen. Du bist ja Gen Z und du kaufst dir Printmagazine. Weil mir wird immer gesagt,
ja,
die Gen Z
aber,
liest kein Print.
Genau, das war auch weniger wegen dem Lesen. Ich habe mir mehr so Lifestyle-Magazine gekauft, eben weil da gab es dann schöne Bilder, die kann man gucken. Ne? Aber da ist es mir aufgefallen, es gibt kein Wirtschafts- oder Aktien- oder Börse- oder whatever-Magazin, was sich so grob mit Wirtschaft oder Finanzen beschäftigt, was eben diese Zielgruppe unter 35 targetiert. Also ja, du hast dann der Aktionär und die ganzen anderen Sachen, die sind auch gut für ihre Zielgruppe. Aber ich fand die jetzt irgendwie für mich jetzt nicht so ansprechend, dass ich sage, okay, das macht jetzt da Sinn, hier von 5 Seiten zu lesen. Obwohl man ja trotzdem relativ viel liest, als Newsletter oder dann auf LinkedIn oder so. Das sind zwar andere Größenverhältnisse von der Artikelform. Aber weil ich das eben bei mir beobachtet habe, dass ich schon eigentlich cool finde, was physisch in der Hand zu haben, gerade wenn man halt irgendwie dann im Flugzeug sitzt, man ist dann eh offline und einfach durch das durchblättern kann. Das hat eine ganz andere Haptik, einfach was in der Hand zu haben. Haben wir gesagt, ey, warum bringen wir nicht ein eigenes Magazin raus? Weil, ich meine, viele Leute schreiben irgendwie Bücher, aber was soll ich ein Buch schreiben? Ich weiß noch nicht so viel zu erzählen. So vielleicht in 10 Jahren oder so, genau. Kann man immer noch machen. Aber wir hatten ja irgendwie schon die Reichweite, also across Platforms haben wir so mehr als 500.000 Follower. Und wir haben halt den Newsletter, den wir da auch schon ein Jahr täglich bespielt haben. Das heißt, wir haben gesagt, lass uns doch einfach mal einen Jahresrückblick haben, weil wir haben die Follower, kriegen das schon irgendwie an den Mann, sage ich mal. Und wir haben halt irgendwie auch die Informationen, die über das Jahr verteilt, letztes Jahr, so 2024, passiert sind. Und dann kenne ich ja so noch ein paar ganz spannende Gäste, dann machen wir noch ein paar Interviews, dann wird das schon ein rundes Ding. Dann sind wir damit relativ naiv, letztes Jahr im Oktober oder Ende Oktober, schon fast November gestartet und sagen, ey, wir bringen das halt 1.1. raus. Das war dann doch wesentlich mehr Aufwand als gedacht, weil Ja, so ein physisches Magazin bringt natürlich auch ganz eigene Eigenheiten mit sich, ne? Wie Druck, Layout, auch dass es dann auf dem Bildschirm anders aussieht, als es dann wirklich gedruckt aussieht.
Die Farben und so, ne?
Genau, das war schon eine Kunst und das war dann schon wesentlich aufwendiger, als man es ursprünglich gedacht hat, aber okay, wir haben es dann rausgebracht. Und es kam halt einfach sehr gut an, das muss man dazu sagen. Also, wir haben das am Anfang mit einem Verlag gemacht und die waren sehr zufrieden. Es hat sich ganz gut verkauft. Wir sind mit einer 10.000er Auflage gestartet, was es auch nicht so wenig ist, wurde mir dann im Nachhinein gesagt. Ich dachte, okay, 5.000 Follower, 10.000 ist es ziemlich wenig, aber dann im Printbereich ist das schon viel. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns das weitermachen.
Du machst ja ein bisschen was Besonderes und womit du erfolgreich hast, und zwar Finanzwelt. Die ist trocken zahlenlastig. Du sagst es selber, es gibt wenig, was so langweilig ist wie die Bankingwelt. Ich würde dem ja sogar ein bisschen widersprechen an der einen oder anderen Stelle. Und gehst da mit dem Punkt Humor rein. Warum braucht diese Finanzwelt eigentlich Humor? Und warum ist das so ein gutes Kommunikationsvehikel?
Eigentlich recht einfach, weil, du hast es auch schon gesagt, es ist eine sehr langweilige und trockene Branche auf den ersten Blick. Es gab aber vorher nicht wirklich, also behaupte ich zumindest mal, war es vorher nicht bekannt im deutschen Raum, jemand, der jetzt dieses ganze Finance, also es gab vorher verschiedene Accounts, die sich dann irgendwie über BWL-Justus oder so, die sich über Klischees, über BWLer lustig gemacht haben oder so. Aber ich sag jetzt mal, auch eher so diesen Alltag von einem Unternehmensberater oder Banker so humoristisch aufzugreifen, gab's vorher in Deutschland meines Wissens nach nicht. In anderen Sprachen hat das funktioniert und ich glaube, wir Deutschen sind ja eh immer so ein bisschen, was auch das Thema Aktien oder sowas einfach angeht, ein bisschen hinterher. Und ich glaube, das war da ein ganz guter Einstieg, einfach um in das Thema reinzukommen, das auch für eine junge Zielgruppe irgendwie attraktiv zu machen. Plus natürlich für die Leute, die in der Branche sind, dass man sich auch über sich selber lachen kann, sich über sich selber lustig machen kann. Von daher war das einfach nur, ja, was es so quasi vorher, sage ich jetzt einfach mal, nicht gab. Und das dann sehr gut Anklang gefunden hat, weil es eben so eine trockene Branche ist und das einfach so was komplett anderes, Neues war oder ist. Man hatte aber auch in den letzten Jahren einen krassen Shift gesehen. Also mittlerweile posten ja auch das Finanzministerium auf Instagram, die posten auch Memes, diverse Medienhäuser.
Das weicht auch immer andere, mehr auf.
Genau, es weicht immer mehr auf, weil klar, man muss sich auch mittlerweile einfach auch als Unternehmen oder als Mensch, der die Plattform nutzt, natürlich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Und ich meine, wenn irgendwie Politiker oder die reichsten, erfolgreichsten Menschen der Welt auch privat Memes posten, dann muss man sich damit auch irgendwie, glaube ich, beschäftigen, um eben diese Zielgruppe zu erreichen oder irgendwie auch nahbar zu wirken. Von daher, glaube ich, hat das einen sehr, sehr krassen Shift gegeben in den letzten Jahren.
So Meme-Economy im Grunde genommen.
Ja, so ein bisschen, ne? Dass die Leute ein bisschen authentisch, einfach lockerer geworden sind. Und was auch super spannend ist, wenn man sich jetzt auch mal so das Marketing oder die Social-Media-Welt von auch vielen Finanzinstitutionen anguckt, hängen wir da ja schon noch wahrscheinlich 10 Jahre Social-Media zurück. Also ich meine, wir arbeiten ja auch mit vielen großen Asset-Managern, Banken etc. zusammen und teilweise haben die kein Instagram im Jahr 2025. Also die verwalten dann irgendwie Milliarden. Also wenn man dann guckt, was zum Beispiel in der Fitnessbranche vor 10 Jahren oder so abging, kann man schon fast sagen, also die ganze Finanzbranche ist eigentlich da, wo wahrscheinlich die Fitnessbranche 2015 oder so war.
Aber kannst du die Finanzbranche mit der Fitnessbranche gleichstellen? Die haben doch, es ist doch ein ganz anderer Angang. Es geht doch um, im Kern geht es in der Finanzbranche um Vertrauen. Ne? Das ist doch, glaube ich, das einzig wahre, wirklich ehrliche, wichtige Gut oder das Höchste, was die Finanzbranche hat. Warum setzt du das mit der Fitnessbranche?
Naja, aber Fitness geht es ja auch um Vertrauen. Ich meine, Ernährung, Gesundheit, würde ich sogar sagen, ist wahrscheinlich noch wichtiger als eigentlich Geld. Also würde ich zumindest bei mir so priorisieren. Also der Fehler liegt ja darin, das dann zu sehen, dass Social Media kein Vertrauen erweckt. Ich meine, gerade deshalb sollte man doch, je früher, desto besser anfangen, weil ich glaube, es gibt ja keine andere Plattform, wo du so authentisch und nahbare Einblicke in eine Person geben kannst. Ich meine, im Endeffekt, wir Menschen sind soziale Wesen, das heißt irgendwie so People buy from people. Wenn du mehr oder weniger sehr transparent bist und dich auch irgendwie als nahbar oder ehrlich einfach zeigst auf Social Media, ist ja egal erstmal welche Plattform, würde ich sagen, schafft das mehr Vertrauen als jetzt irgendwie so ein Hochglanz-Werbespot oder so, der sehr anonym ist, wo du nur die Brand drinne hast. Von daher würde ich sagen, ist das so ein bisschen wahrscheinlich ein Trugschluss, den viele, vor allen Dingen ältere Leute in dieser Branche haben, dass man sagt, okay, das ist was Neues, das ist erstmal was Schlechtes. Weil ich meine, im Endeffekt zeigt es ja auch in anderen Branchen, dass es halt eben funktioniert. Ne?
Genau, darauf wollte ich auch gerade ein bisschen hinaus. Wir reden ja jetzt, wir drehen uns ja gerade sehr
um unseren eigenen. Wir können auch wieder zurück zur Struktur,
Nee, um Gottes Willen, nein, aber inhaltlich finde ich super, wir sind an einem spannenden Punkt. Wir drehen uns halt sehr über die Finanzbranche und so weiter, aber ich versuche ein bisschen so eine Allgemeingültigkeit, den die Flügel ein bisschen aufzumachen. Humor ist ja schon jeher irgendwie ein Kommunikationsmittel, ne? Und jetzt hast du damit, was wir schon meinten, Meme Economy und so weiter, geht das alles gerade nochmal einen Schritt weiter, würde ich sagen, ne? Und wird nochmal so ein bisschen hier und da auch salopper und gerade auch in Branchen wie der Finanzbranche.
Ja.
Aber würdest du sagen, was können vielleicht andere Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, kleine mittelständische Unternehmer, was können die, was würdest du denen sagen, weil es gibt ja ganz viele Punkte, Fachkräftemangel, Personal Brands, die aufgebaut werden und so weiter. Was können die sozusagen von Hedge von Henning vielleicht mitnehmen?
Ich glaube, wir wissen alle nicht, was in den nächsten 3, 4, 5 Jahren oder so passiert, auch mit KI-Content, aber wenn man so generell drüber nachdenkt, glaubst du, ist es besser, als Personenmarke in den nächsten Jahren irgendwie bekannt zu werden, ja oder nein, würde ich schon sagen, auf jeden Fall eher ja. Das heißt, es macht schon Sinn, gerade als Geschäftsführer, als Firma. Ich würde sagen, die positiven Aspekte überwiegen krass den negativen. Und es ist ja auch ein Longform-Asset, was ihr euch damit aufbaut. Und gerade auch in der Kommunikation für vielleicht eher mittelständische Firmen, die jetzt nicht mehr sehr, sehr klein sind, würde ich schon versuchen, gerade die Gründer oder die Geschäftsführer oder halt die Entscheider, also die Top-Entscheider irgendwie auch zu positionieren, weil auch da, finde ich, sehen wir eine ganz interessante Entwicklung. Wenn man sich Firmen eigentlich bis so, sage ich mal, in die 70er anguckt, waren das eigentlich auch immer Personenfirmen. Die hießen dann Roland Berger, weil der Gründer Roland Berger hieß oder, keine Ahnung, Müller und Söhne oder so, weil das halt der Müller war und dann haben immer seine Söhne das übernommen. Und das heißt, es war immer sehr um eine Person getrieben. Dann so in den 70ern, 80ern fing es an, dass die Firmen ein bisschen anonymer wurden. Die hießen dann Google oder Microsoft oder so. Aber ich finde gerade heutzutage und auch durch oder vielleicht wegen Social Media sehen wir eigentlich wieder so ein Back to the Basic, dass du eben eine Person hast, die wirbt für irgendwas, das ist das Gesicht, das ist der Name. Und das schafft ja noch wesentlich mehr Vertrauen. Und ich glaube da, wenn du es einfach schaffst, auch als Firma, dann deine Entscheider irgendwie zu positionieren, dass die nahbar authentisch sind, ist das eine sehr, sehr große Chance, die man nutzen sollte.
Ja. Der Instagram-Account unterscheidet sich maximal von dem, was du zum Beispiel auf YouTube machst. Und zwar.
Das ist aber krass. Ich will gar nicht sagen, dass es maximal unterscheidet. Naja, ist ein bisschen anders.
Ich finde im Sondern doch in dem Moment, wenn du tiefere Sachen wirklich erklärst, da gehst du ja eher in so ein Experten-Long-Format, was ja die Plattform auch ist. Was mir aufgefallen ist, Humor funktioniert ja im Grunde genommen so. Guter Humor, man ist der Hofnarr in irgendwer in einer Art und Weise und weist auf Widersprüchlichkeiten, Beknacktheiten und so weiter hin und tritt vor allen Dingen nach oben und schützt die nach unten. Jetzt machst du im Grunde genommen so ein bisschen was gleichzeitig. Du trittst nach oben, aber feierst das auch gleichzeitig.
Ja.
Auf eine gewisse Art und Weise. Ist das für dich ein Widerspruch oder ist das einfach ein wie so ein, so ist eben die Zeit. Alles ist gleichzeitig. Es gibt die Richtung oben und unten.
Ja, gute Frage. Ich würde schon tendenziell eher sagen, auch wenn ich das bei anderen Seiten beobachte, man kann schon eher gesellschaftlich aktiv nach oben treten als nach unten, weil ja, meistens sind halt die Leute oben, denen geht's noch gut. Das heißt, sie nehmen das nicht so ernst, als wenn du jetzt irgendwie dich, weiß ich nicht, über Hartz-IV-Empfänger lustig machst oder so. Das kommt halt nicht gut, glaube ich, generell vom so empathischen Verständnis. Was wir machen mit diesem nach oben treten, was du meintest, kommt, glaube ich, auch drauf immer an, wie man es macht. Dadurch, dass man quasi Teil der Bubble ist und sich über sich selber lustig macht, ist es was anderes, als wenn ein Externer sich darüber lustig macht. Ich glaube, das kann man prinzipiell auch bei wahrscheinlich allen Branchen, Nischen, Minderheiten, whatever irgendwie sagen, dass es dadurch was anderes ist und was wir auch immer versuchen, dass wir das immer schaffen, muss man, also kommt vielleicht auch auf einen Einzelfall drauf an.
Weil ich finde, Humor hat ja auch ganz oft was mit Haltung zu tun, ne? Mhm. Und du hast in dem Spiegel-Interview, das fand ich ganz interessant, weil wenn du es gerade sagst, nach oben, nach unten treten und so weiter, man macht sich über eine sehr, sagen wir mal, eine sehr elitäre Gruppe ja irgendwie auch lustig. Und gleichzeitig sagst du dann natürlich, stimmst du Friedman zu, dass das einzige soziale, was Aufgabe, die ein Unternehmen hat, die absolute Gewinnmaximierung ist. Mhm. Würden wir als genossenschaftliche Bank, würden wir an gewissen Stellen anders sehen.
Ja.
Das meinte ich so ein bisschen, ist das so widersprüchlich. Deswegen weiß ich ja nicht, was ist denn deine Haltung eigentlich dieser Bubble gegenüber?
Worauf bezogen? Ich glaube, das kommt immer so auf den Einzelfall drauf an. Also ich würde schon sagen, natürlich, auch wenn man mich sieht optisch, ich bin schon so voll das Klischee an dem, was man quasi verkörpert, wenn das nicht lustig macht. Das ist auch, glaube ich, gerade so das, was es auch dann wieder irgendwie treffend macht, ne? Also im Endeffekt bin ich halt auch an vielen Stellen das Klischee, klar, also so funktionieren ja auch Memes, überspitzt manchmal Sachen extra, aber an vielen Sachen stimmt es dann irgendwie zum Teil wahrscheinlich irgendwie schon, das ist ja auch das Lustige wahrscheinlich, warum es halt funktioniert, weil jeder irgendwie den einen Finance-Bro irgendwie vielleicht befreundet hat oder kennt, der halt irgendwie, weil sich jeden Tag Ralph Lauren anhat, nur Lederloafer trägt und die Barberjacke auspackt, deshalb funktioniert halt auch, aber Haltung, das kommt natürlich immer so auf den Einzelfall drauf an. Ich würde schon sagen, natürlich, dass ich kapitalistisch bin. Ich glaube, sonst könnte man den Content auch nicht machen, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwie überzeugter Kommunist wäre oder so.
So. Das wäre auch wieder ein bisschen
genau, das wäre, glaube ich, sehr krass, wenn man das dann trotzdem so gut könnte. Aber dadurch, dass ich halt ja auch ehrlicherweise in der Bubble lebe, ist man da natürlich schon voll in dieser Bubble.
Ja. Wann wurde dir eigentlich klar, dass du jetzt auf einmal... Du hast ja auch Entrepreneurship studiert,
ja.
weil aus Scherz ernst wurde und du ein Medienunternehmer. Ich sag jetzt einfach mal, du bist Medienunternehmer, dass du einer wurdest, bist. Du warst es dann auf einmal.
Ja.
Wann wurde dir das klar?
Ich würde pauschal sagen, wenn ich drüber nachdenke, es gab zwei Punkte. Der erste war, als ich zum ersten Mal, das müsste so 2021 gewesen sein. Ja doch, Anfang, Mitte 2021. Als wir wirklich Firmen geschrieben haben, genau, und da hatte ich auch schon mehr als 100.000 Abonnenten, dass die mir Geld geboten haben für Werbung, wo ich dachte, ey, okay, es ist ja, also ich habe kurz im Hintergrund schon im Abi nebenbei immer irgendwelche Memes oder so gemacht, das heißt, ich hatte damals auch schon mehrere Jahre for free, just for fun Memes gemacht, und dass ich dann wirklich meinte, okay, man kann damit auch Geld verdienen, das war mir vorher irgendwie, das war einfach kein Thema, das gab es auch in Deutschland meines Wissens nach nicht, dass Meme-Seiten sich da irgendwie monetarisiert haben. Und auch in diesem Jahr fing das so an, diesen ganzen Städte-Meme-Seiten. Ne?
Ja.
Da gab es dann irgendwie Köln ist cool, FFM-Memes. Ich weiß gar nicht, wen es in Berlin gibt. Also Berlin-Club-Memes kenne ich oder kannte ich mal. Aber jede Stadt hat ja so eine lokale Meme-Seite. Und die fing da auch so alle an und haben dann auch angefangen mit irgendwie Uber Eats oder so Werbung zu machen. Und dann der zweite Punkt war dann wirklich 2022, wo dann wir zum ersten Mal Christian Lindner interviewt haben.
Ja.
Und ich halt auch, ich war da in Berlin, damals auch noch Student, Praktikum, war bei einem Startup und habe mich auch generell, ich sage mal von meiner normalen Karriere, immer so für Startup und Venture Capital interessiert. Und habe dann auch mal eine Story gemacht, wer eigentlich aus Startup oder Venture Capital hat Bock, sich zu connecten. Und einfach nur eine ganz normale Instagram-Story, schwarzer Hintergrund, nichts Besonderes. Und wir haben so viele Leute geschrieben, wirklich Partner von großen, renommierten Venture Capital-Firmen, Gründer von Unicorns, also wirklich Leute mit einer sehr, sehr krassen Karriere, wo ich dachte, okay, wow, die wollen dich jetzt irgendwie treffen. Da sind ja wirklich echte Menschen quasi dahinter. Und dann kurz danach haben wir quasi Lindner getroffen, der damals Finanzminister war, wo ich dann wirklich dachte, okay, ey, man kann damit irgendwie Geld verdienen, das ist irgendwie ein unternehmerischer Case. Und einmal, okay, das sind halt wirklich krasse Leute, die dir folgen. Du hast halt wirklich echte Menschen, die dahinter stehen. Das würde ich sagen, waren so die zwei Hauptpunkte.
Du bist so drin in der digitalen Bubble, dass es dich richtig, dass das Treffen mit echten Menschen, die bei dir richtig
so
holla, die gibt's ja auch noch.
Ich finde, das ist dann irgendwie immer so ein bisschen so surreal, weil, also gerade am Anfang, du hast dann so dein Handy, aber die Instagram-App, die sieht ja auf meinem privaten Account genauso aus wie dann da, nur dass einfach die Zahlen größer sind, aber es gibt ja kein Verständnis. Also das erste Mal, glaube ich, so richtig auf einer Bühne war ich dann auch bei der OMR und da waren auch, keine Ahnung, 500 oder 1000 Leute in der Halle, wo du auch denkst, okay, wow, das ist echt viel. Dann überlegst du dir, keine Ahnung, eine Story sehen halt vielleicht manchmal 80.000, manchmal 100.000 Leute. Wenn du dir vorstellst, das waren schon 1.000 Leute, das ist ja ein ganzes Fußballstadion, was dir da irgendwie zuguckt. Also diese Zahlen in Relation zu sehen, ist schon, finde ich, immer sehr, sehr schwierig, was das eigentlich mit einem macht und wer das quasi sieht. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, glaube ich, man zum Beispiel vergleicht sich dann immer mit anderen. Also gerade, du kannst wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt Content über Banking machst, dich mit jemandem vergleichen, der Straßenumfragen am Alexanderplatz macht. Ne? Das ist eine ganz andere Zielgruppe. Und klar wirken dann auf Social Media die Aufrufzahlen oder das Engagement ganz anders. Aber es sind ja immer noch verdammt viele Leute, die man dann trotzdem am Ende des Tages erreicht. Ne? Das war, finde ich, schon irgendwie so ein Learning, was gar nicht mal so einfach ist.
Du bist ziemlich rasant gewachsen, kann man ja wirklich sagen. Wir reden hier von 3 Jahren, so, ne. Das sind so Sprünge für andere Unternehmen, ist das nichts, so, wenn die hier lange was aufbauen. Wie viel von dem Wachstum jetzt, sagen wir mal, in den letzten 1,5 Jahren war von dir jetzt angefangen, also als Unternehmer musst du wachsen.
Ja.
Kapitalistischer Ansatz, ist ja logisch. Was ist davon jetzt Zufall gewesen? Was ist jetzt wirklich präzise von dir gesetzt worden? Oder von euch, als von dir und dem Team? Du hast ja mittlerweile also Mitarbeiter und Mitarbeitende.
Genau. Also wenn wir jetzt erstmal über Instagram sprechen, ist natürlich das meiste Wachstum so in den ersten 2 Jahren, also so bis Ende 2022 gewachsen, weil da war einfach Corona, die Leute waren drin. Das ist ja auch das Coole bei Social Media, Wenn du einmal in einer Bubble bist, wächst ja sehr schnell, weil dann schicken sich das die Leute in der Uni-Gruppe hin und her. Mhm. Also da wächst du sehr, sehr schnell und dann ist natürlich auch irgendwann, kennt jeder den Account. Wir haben ja nicht so eine große Bubble, das heißt, ich glaube, wir können ja nicht wie 1 Million Follower auf Instagram haben, das ist unrealistisch und natürlich nimmt das Wachstum auch so ein bisschen ab. Wir wachsen immer noch, aber das sind dann so, keine Ahnung, ich glaube, dieses Jahr sind wir wahrscheinlich 20, 30.000 Follower gewachsen, aber das heißt, es nimmt halt logischerweise irgendwann ab auf Instagram. Auf YouTube sind wir natürlich dann neu und schnell gewachsen, aber auch da, wir haben jetzt nach, wir haben wirklich 3 Jahren die 100.000 Abonnenten geknackt, was ja auch extrem viel ist in der Nische. Ja. Aber natürlich, dadurch, dass es anderer Content, eine andere Plattform ist, nimmt man einfach anders wächst. Ich glaube, ehrlicherweise, jetzt zum Beispiel auf Instagram, geht es gar nicht mehr darum, jetzt noch an Followern so viel zu wachsen, weil ehrlicherweise kennt einen halt irgendwann auch jeder in der Bubble, sondern eher zu gucken, ey, was kann man für andere Formate machen? Wie kann man das Engagement hochhalten? Weil, ich sag mal, irgendwie mal viral zu gehen oder Follower aufzubauen, das ist schon eher einfach. Das kriegt man schon hin. Aber das dann über Jahre zu halten und daran zu bleiben, das ist ja die eigentliche Schwierigkeit.
Da wird man so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolges.
Genau. Ne? Und deshalb geht es eigentlich da eher darum, das halt auf dem Level zu halten. Klar, wenn man weiter wächst, ist es ein gutes Zeichen, aber eigentlich eher neue Formate zu etablieren, wo ich vielleicht als Person drinne bin und noch die Zuschauer einfach durch coole Formate, jetzt neben reinen Memes oder jetzt neben diesen Explainer-Videos, die wir auch auf Instagram machen, eher halt am Ball zu bleiben.
Könnte man eigentlich sagen, dass man aus der Social Economy, ne, gerade so kleine bis mittelständische Unternehmen, du hast es selber gesagt, im Banking-Sektor, aber auch bei anderen, gerade in Deutschland, tun wir uns unglaublich schwer. Jetzt haben sie vielleicht noch einen Instagram-Account. Ich würde sagen, das allermeiste ist nicht sonderlich gut bespielt. Ja. Es gibt schon auch Ausreißer, das wird besser, würde ich grundsätzlich sagen. Aber wenn du sagen würdest, wenn du einem Unternehmer, der auf dich zukommt und der fragt, womit sollte ich am besten als erstes aufhören auf Social Media und womit sollte ich anfangen, um, sagen wir mal, mit einer Recruiting-Kampagne oder so erfolgreich zu werden zum Beispiel?
Es kommt natürlich auf die Nische an und ob du Follower hast oder nicht. Also wenn du eigentlich keine Follower hast, dann macht es schon Sinn, einfach dich hinzusetzen, aufzunehmen, was die Stelle ist und da einfach wahrscheinlich Meta-Ads drauf zu ballern. Das ist so das Pragmatischste.
Okay.
Ja. Wenn du natürlich jetzt länger Zeit hast, ich sag mal, du hast 2 Jahre Zeit, du kannst dir wirklich was aufbauen und willst vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben, dann setz dich doch einfach hin und erzähl über deinen Job, was du so machst. Ne? Also das kannst du ja auch in Kurzform-Videos machen. Ich bin aber mein Freund eigentlich eher von Longform-Content, weil ich finde, das ist irgendwie ein bisschen nahbarer.
Ja, okay.
Und gerade die, also natürlich, wenn du dich hinsetzt und hast ein 20-minütiges Video und das gucken Leute halt 10, 15 Minuten, ist natürlich die Bindung zu dir wesentlich höher, wenn ihr halt einen 60 Sekunden TikTok von dir sehen. Und das Coole ist, du kannst ja im Idealfall auch beides zusammen aufnehmen. Schreibst halt ein langes Skript, kannst es rausklippen. Das funktioniert ehrlicherweise meiner Meinung nach nicht mehr so gut, wie es noch vor ein paar Jahren funktioniert hat. Aber du kannst ja dann trotzdem aus diesem Longform-Dinge dir irgendwie 5 kürzere Dinger skripten lassen. Das heißt, du nimmst dich einmal hin, sprichst 20 Minuten in die Kamera und danach nochmal 5 Minuten für halt irgendwie die Shorts. Und dann gibst du es halt einem Cutter. Der muss nicht teuer sein, also kriegst du mehr ein paar 100 €. Und dann haust du es auf YouTube und halt die Shorts auf, ja, mittlerweile allen Plattformen gibt es ja gefühlt Shorts. Das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt gefühlt fast kein Budget hast und sehr, sehr wenig Zeit, das, was wahrscheinlich am effizientesten ist.
Du hast gerade das Thema Shorts angesprochen. Das ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten Content-Formate der letzten Jahre, seit sie die Plattform eingeführt haben. Ich habe bei dir auf dem LinkedIn-Account gesehen, du hast 5 Jahre gebraucht, um das Thema Shorts richtig zu durchdringen.
Ja, also wir, also auch unser TikTok ist super schlecht. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Nur weil ich jetzt irgendwie Content-Creator bin, heißt es ja auch nicht, dass man jede Plattform irgendwie gut versteht. Ne? Ich würde sagen, wir können Beiträge auf Instagram sehr gut. Wir können YouTube, also Longform-Formate sehr gut. Klar, so Newsletter und sowas halt auch. Das ist aber nochmal ein eigenes Format. Und wir haben eigentlich erst dieses Jahr ein funktionierendes Short-Format gefunden für uns, wo wir halt auch in, ich sag mal, maximal 2 Minuten schon spannende Themen cool rüberbringen kann, die halt irgendwie auch ja funktionieren und Views generieren. Also so ein bisschen, sag ich mal, wie die YouTube-Videos, nur halt ein bisschen kürzer und teilweise tagesaktueller. Und oft ist es auch interessant, weil gerade wenn du ein YouTube-Video hast, brainstormen wir ja sau viele Themen. Und oft ist es so, dass du coole Themen hast, du sagst aber, okay, ey, das ist halt ein Video, das kannst du in 5 Minuten erzählen, aber nicht in 20 Minuten, weil dafür ist es dann zu schnell durch. Und davon hast du halt schon viele Sachen, wo du die dann sehr, sehr gut in dieses Short-Format platzieren kannst. Dann hat natürlich das Short-Format wieder eigene Probleme, weil oft musst du halt sehr, sehr viele Sachen vereinfachen. Wir hatten zum Beispiel einmal diese ganze Galeria-Kaufhof-Geschichte, die halt alle 3 Jahre verkauft werden und neu gemacht werden. Da musst du natürlich Sachen super stark vereinfachen. Und da hast du natürlich manchmal auch Probleme, dass es dann manchmal zu stark vereinfacht ist, etc., was dann auch zu Fehler führen kann. Aber generell kannst du, also ist das auch wirklich sagen, würde ich sagen, das erste Format, was bei uns im Short-Form-Bereich jetzt über eine lange Zeit sehr gut performt und irgendwie funktioniert, wo wir sagen können, ey, okay, wir haben jetzt auch ein funktionierendes Short-Format nach irgendwie 4 Jahren.
Es geht ja darum, authentisch zu sein, von seiner Zielgruppe als authentisch irgendwie wahrgenommen zu werden. Wenn wir jetzt über die viel besprochene Gen Z sprechen, was ist denn in dieser Zielgruppe Authentizität und Glaubwürdigkeit vor allen Dingen? Was macht die Glaubwürdigkeit aus?
Naja, ich würde generell sagen, dadurch, dass es eine sehr medienaffine Zielgruppe ist, weil man halt eben im Handy gefühlt in der Hand aufgewachsen ist, so generell zu sagen, was heißt Authentizität?
Ja, genau. Ich passe mich auch gerne bei dem Wort, ja.
Das ist immer, glaube ich, auch schwierig zu sagen. Aber jetzt an dem Beispiel würde ich das sagen, dass du halt einfach reale Einblicke hast, die vielleicht auch ein bisschen ungeschönt sind. Das ist halt auch was, wo viele Unternehmen dann eine gute Idee haben. Aber wenn das dann über 7 Abnahmeschleifen geht, dann hast du eine Compliance, dann hast du noch eine Legal-Abteilung. Da sind die Leute wahrscheinlich dieses Abnehmen auch eher 50 und haben gar kein Instagram und sollen das dann abnehmen, dass dann schon 7 Sachen neu angesprochen werden. Das heißt, du hast da oft das Problem bei allen Firmen, dass du dich dann selber so ein bisschen beschneidest in deinem eigenen Content. Aber in der Theorie würde ich sagen, ist das ein ganz guter Weg.
Das ist ja, die Gesellschaft, das Medienverhalten und so weiter ändert sich ja irgendwie gefühlt alle paar Monate. Irgendein neues Format kommt, eine neue Plattform bringt irgendwas raus und so weiter. Was würdest du sagen von da, wo du angefangen hast? Wie hat sich dieser Medienmarkt in dieser Zielgruppe verändert? Was hat früher gut funktioniert, was jetzt vielleicht weniger performt und jetzt aber sehr erfolgreich ist?
Ja, also bei Memes würde ich sagen, ist es relativ gleich geblieben. Klar, du hast immer diverse Trends, aber so das Meme, also das Bildformat an sich hat sich jetzt nicht groß geändert. Generell an Formaten, also was zum Beispiel ganz am Anfang bei TikTok sehr gut funktioniert hat, wenn du jetzt einen Podcast hast, dass du am Anfang wirklich so 2021, 2022 einfach nur Highlights geklippt hast und die sind halt viral gegangen auf TikTok. Das funktioniert so jetzt teilweise schon, aber eher weniger. Du musst dich halt schon nochmal nachediten, geilere Sounds einspielen, auch B-Roll hinzufügen, weil das jetzt einfach nicht mehr reicht, dass du halt das 30 Sekunden Highlight rausnimmst, automatisch Untertitel rüberklatscht und das war's. Da ist einfach der Content zu saturiert worden in den letzten Jahren. Was du zum Beispiel auf YouTube siehst, dass die Produktionsqualität jetzt bei Video-Essays extrem zugenommen hat. Das heißt, da, wenn du dir auch einen Simplicissimus oder so anguckst, ne, das Editing, das Storytelling, die Musik, die atmosphärischen Sounds im Hintergrund, die hat so krass zugenommen. Und ich glaube, dieses Jahr war ja auch das erste Jahr, wo wir gesehen haben, dass halt mehr Leute YouTube als das normale lineares TV konsumiert haben weltweit. Und das merkt man halt auch, dass die ganzen großen TV-Studios, also Konstantin, Leonine etc., jetzt wesentlich mehr mit Creatern machen und ganze Creator-Economy-Teams haben, weil sie eben checken, okay, YouTube ist eigentlich das neue TV. Und weil es das neue TV ist, wird halt eben auch die Produktionsqualität wesentlich höher, wo du jetzt eigentlich schon dem TV immer näher kommst. Auch bei vielen Formaten. Ich meine, es ist ja auch, wenn du so ein Seven vs. Wild anguckt oder das Format von Dave, ich weiß gar nicht, wie es heißt, wo du so ausgesetzt wirst mit irgendwie 10 Euro und musst dann, keine Ahnung, von Istanbul zurück nach Berlin oder so. Das sind ja alles Sachen, die haben auf YouTube gestartet und sind dann über jetzt die verschiedenen Staffeln auch irgendwie auf Netflix, Amazon Prime oder so gelandet, weil eben auch die großen Medienhäuser die eingekauft haben. Und das sind halt auch Sachen, die wahrscheinlich vor 5 Jahren nicht so denkbar gewesen wären. Dann auf Instagram, lass mich da mal überlegen, was ist da? Zum Beispiel, wir hatten jetzt TikTok, YouTube, was gab es denn auf Instagram, was ich krass fand? Klar, so Shorts gab es am Anfang nicht, die kamen irgendwann dazu.
Genau,
so
die fair, Shorts haben aber alles nochmal
umgekrempelt. Genau, ne? Aber auch wahrscheinlich bei den Shorts. Ich glaube nämlich, also bei YouTube habe ich ja gesagt, bei den Video-Assets, also bei Infocontent wird das Editing immer höher, aber ich glaube gerade bei Personenbrands geht's runter. Was heißt das? Wenn du dir YouTube 2008 oder 10 angeguckt hast, gab es da irgendwelche Leute, die haben die Kamera aufgestellt, eine Stunde lang da reingeredet, die Kamera ausgemacht und hochgeladen. Dann irgendwann so ab 2015, 16 wurde das dann auch mit verschiedenen Kamerawinkeln, geile Belichtung, es wurde professioneller. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt alles wieder so professionell ist bei jetzt wirklich Personenmarken, ist gerade wieder die andere Richtung, dass wäre dieses reale, authentische mehr funktioniert, dass du wirklich, wenn du jetzt, keine Ahnung, Gym-Influencer bist, du filmst mit deinem iPhone gerade im Auto auf dem Weg zum Gym, redest dann irgendwie kurz, filmst dich da und lädst alles One-Cut irgendwie hoch. Dass halt sowas mehr funktioniert, weil eben diese Leute als Person mehr tragen, als wirklich der high, gepolished Content.
Das ist eigentlich immer erstaunlich. Auf der einen Seite, bei YouTube geht's total hoch, ne? So, und bei den Shorts-Formaten ist es eigentlich, da ist immer die Nähe und die Authentizität.
Das ist auch ein sehr gutes, was man sieht. Zum Beispiel bei Short-Formaten auf Instagram habe ich schon so das Gefühl, dass jetzt für unseren Content in unserer Zielgruppe schon so die eher besser geediteten Sachen funktionieren, wo du viel B-Roll hast, Animationen, Zooms etc. Aber auf TikTok derselbe Content für dieselbe Zielgruppe mehr anfängt, wenn ich jetzt wirklich einfach mit einer wackeligen Kamera das One-Take in die Kamera reden würde und ein Ende wäre, ohne irgendwie gefühlt groß was zu editen. Das heißt, du hast da auch Plattformen spezifische Unterschiede. Aber das sind halt so Sachen, die unterscheiden, also die ändern sich gefühlt alle 6 Monate. Da würde ich auch sagen, sollte man nicht zu viel Wert drauflegen, weil im Endeffekt die ganzen Algorithmen sind so gut, also guter Content wird sich eh mal durchsetzen. Das heißt eigentlich, bevor du jetzt irgendwie versuchst, keine Ahnung, 10 Stunden die Woche daran zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, investiere die 10 Stunden eher darin, in Dramaturgie oder Storytelling zu setzen.
Die gute Geschichte.
Genau, weil das immer, wird sich oder? Halt langfristig eh durchsetzen. Da hast du, glaube ich, auch ein höheres Skillset. Also jetzt das zu optimieren, was jetzt in den 3 Monaten gerade funktioniert. Und wahrscheinlich hast du es am letzten Monat rausgefunden. Das heißt, du hast irgendwie 4 Videos und dann funktioniert es irgendwie nicht mehr. Das wäre so noch mein konkretes Learning da.
Ja. Das bringt mich nochmal zu dem Punkt, du als Unternehmer, du bist ja, hast ja dann so viele Hüte auf, ne? Du hast mittlerweile ein Team, ich glaube, was ich gelesen, 5, 6 Leute.
Genau, es kommt drauf an, es laufen bei mir verschiedene Firmen, aber wenn du jetzt alle irgendwie zusammennimmst, haben wir schon so 3, 4 Fulltime-Leute, 3, 4 Werkstudenten und halt auch in der Medienbranche immer sehr, sehr viele freie Mitarbeiter, je nach Projekt, also Videografen, Cutter, teilweise auch freie Journalisten, also.
Und trotzdem muss alles koordiniert werden. Genau, was heißt trotzdem, alles muss koordiniert werden. Was sind denn so Sachen, die du als Unternehmer in deinem Unternehmen oder in den mehreren Unternehmen, die du hast, nicht aus der Hand gibst? Wo wirklich sagst, das ist meine Hauptaufgabe.
Naja, Content, gerade auf Instagram, also gerade auf Hedge for Henning kann ich das nicht automatisieren oder nicht zum größten Teil. Aber zu 80% muss ich es einfach selber machen, weil es geht nicht anders. Über jedes Skript, was ich bei Hedge for Henning einspreche, drüber lese, gehe ich drüber, da gibt's 3, 4 Korrekturschleifen vorher. Klar kannst du sagen, ey, das ist das Thema, so in die Richtung soll es gehen. Dann haben wir Leute, die bereiten das vor, die machen so den ersten Aufschlag, aber dann hast du trotzdem 3, 4 Korrekturschleifen, bis es dann auch in meinem Wording einfach ist, weil du hast ja so Eigenart, ne? Du hast ja Sätze, die du dann eher sagst als nicht, also absolut, schon sowas. Ja. Das heißt, du hast da schon einfach viel Content, weil das ist auch der größte Hebel, den ich ja habe, einfach Content zu erstellen. Das kann ich ja nicht aus der Hand geben, das macht auch keinen Sinn.
Vielen Dank.
Ja, danke dir. War super spannend.
Schön, ja, fand ich auch.
Und eigene Baustellen im Social Media Game erkannt? Und was machen Sie jetzt daraus? Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren, teilen, liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal bei Goldelse.